dieses Rückführungsverbesserungs- oder Förderungsgesetz ist tatsächlich eine der jüngsten Verschlimmbesserungen. Ich will es gleich mal vorwegnehmen, dass uns der Gesetzgeber beschert hat. Deswegen kann man da mal so ein bisschen mit der Lupe drauf gucken oder so ein bisschen Schlaglicht drauf werfen. Ich versuche es einigermaßen kurz und übersichtlich zu halten. Soll ja jetzt auch keine Rechtsschulung werden. Ein paar Sachen vielleicht vorher zum Framing, die ich eigentlich ganz interessant immer finde oder worauf ich eigentlich gern bei Veranstaltungen noch immer hinweise. Migrationsrecht, sagt man heute. Früher hat man Ausländerrecht einfach gesagt. Das hat man dann irgendwann zu Recht als diffamierend abgelegt. Das Migrationsrecht ist geregelt im Aufenthaltsgesetz. Das war früher auch das Ausländergesetz. Jetzt nimmt man an, vielleicht, naja, man kennt ja irgendwie das Grundrecht auf Asyl, das ist irgendwo im Grundgesetz geregelt und nimmt auch an, naja, da geht es so ein bisschen drum, Leute, die hierher fliehen oder die vielleicht auch aus Arbeitssuche oder aus irgendwelchen Motiven herkommen, dann geht es darum, den Aufenthalt zu regeln. Das ist was für Menschen. Das könnte man irgendwie als vielleicht so ein was grundrechtlicher Ausfluss oder was sozialrechtliches oder irgendwie so vom Laienverständnis her. Nee, das Aufenthaltsgesetz ist ein Teil des öffentlichen Rechts und als solcher, da gibt es auch unterschiedliche Teilbereiche, ist es Teil des Sicherheitsrechts, schon immer. Also die Gesetzesmaterie, juristisch betrachtet, ist Teil des Sicherheitsrechts. Und das ist auch der Blick des Gesetzgebers auf den Ausländer, den Menschen mit nicht, also den Menschen, der keinen deutschen Pass hat, ist vornehmlich ein Blick als Sicherheitsproblem. Und so wird eigentlich alles, zieht sich durch die gesamte Gesetzesmaterie. Wir haben kein einheitliches Gesetz, das ist auch ein Problem, sondern ein Flickenteppich, der das Ganze zu einem unglaublichen Dickicht macht, das tatsächlich leider die meisten Politikerinnen auch im Bundestag, die sozusagen dann über so ein Gesetz beraten, gar nicht in Gänze durchblicken. Also die haben natürlich an ihre Vorlagen und so, aber ich habe mir das vor allem mal bei der Einführung des Chancenaufenthaltsrechts, wir sind auch im republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein an so Gesetzgebungsprozessen mit Stellungnahmen teilweise beteiligt, haben uns da mal bei diesem Chancenaufenthalt mehr eingebracht. Dann habe ich mir diese Debatte im Bundestag angeguckt und festgestellt, Mensch, die verstehen selber das Gesetz nicht, was die da gerade beschließen, weil sie die Auswirkungen nicht in Gänze überblicken. Also ich meine, ich will den Leuten jetzt nicht, das ist natürlich nicht Dummheit oder irgend sowas, sind ja intelligente Menschen, aber das Problem ist, teilweise wird ja von rechten Vordenkern weit im Vorfeld sozusagen werden solche Gesetzesvorhaben in Kommentaren bereits vorgeschrieben, um dann, wenn es wieder den nächsten Empörungsdiskurs gibt, die rausgeholt werden und dann schnell durchgepeitscht werden. Stellungnahmen, Fristen für solche Gesetze, da auch da wurde uns Gelegenheit gegeben, Stellung zu nehmen. Ich glaube, wir haben am 12. Oktober den Gesetzesentwurf bekommen, Frist zur Stellungnahme 13. Oktober 15 Uhr. Das ist ein Gesetzesentwurf von 70 Seiten gewesen. Sinnvoller, also das ist so ein bisschen, man kann auch sagen, eigentlich interessiert es uns überhaupt nicht, was ihr zu sagen habt. Das ist die Verbändebeteiligung, also sozusagen Deutscher Anwaltsverein, Republikanischer Anwaltsverein, auch andere Juristenvereinigungen, auch Sozialverbände, sozusagen diese Stellungnahmefristen sind teilweise immens kurz, obwohl dieses Gesetz Monate vorbereitet wird oder der Gesetzesentwurf. Langer Rede, kurzer Sinn. Diese Verbändebeteiligung oder sozusagen die Bereitschaft, da echt was dran verbessern zu wollen oder sozusagen echte Rückmeldung einzuholen, ist kaum vorhanden, sondern es geht darum, halt ja in dem gewissen Diskurs schnell etwas durchzusetzen, was dann rechte Kommentatoren wie Thüm, der einen Kommentar zum Aufenthaltsgesetz schreibt und der regelmäßig sozusagen auch schon viel weitergehende Forderungen aufstellt in Stellungnahmen, in Fachzeitschriften. Und da muss man auch selbstkritisch jetzt vielleicht sagen, wir, das ganz große Wir, zu dem ihr auch gehört, sind in diesem ganzen Gebiet Migrationsrecht, Migrationsflucht, Asyl häufig mit Feuerwehrpolitik beschäftigt. Wir versuchen sozusagen die schlimmsten Auswirkungen auf die Menschen sozusagen abzudämpfen, versuchen zu helfen, versuchen zu unterstützen. Was wir häufig nicht hinkriegen, ist sozusagen Politik zu machen im Sinne von Rechtsgestaltung. Das schafft man dann häufig einfach nicht mehr, weil man ganz außer Atem ist, eben diese neuesten Einschnitte dann immer wieder abzufedern. Also kein Sozialrecht, sondern Sicherheitsrecht. Und das ist auch der Blick sozusagen des Gesetzgebers, der darin angelegt, also jetzt auch mal wurscht, welcher Politiker oder wer da gerade redet, sozusagen alle, die das juristisch machen, machen hier Sicherheitsrecht und behandeln ein Sicherheitsproblem. So betrachtet der deutsche Gesetzgeber den Menschen mit nicht-deutschem Pass. Es geht auch häufig einfach um Kontrolle. Also was für, und das geht von links bis rechts durch die etablierten Parteien, sage ich jetzt mal, also vor allem auch SPD, die das Ganze sozusagen mit so einer Kontrollbrille, der Ausländer muss kontrolliert werden, da kann nicht kein ungeregelter Zustand sein. Und das Ganze führt zu einem Dickicht an Normen, der den Menschen teilweise die Luft zum Atmen nimmt. Und jedes Verbesserungs-, jedes Förderungsgesetz ist eigentlich eine Verschlimmbesserung. Also wir haben ja aufgeatmet, als endlich die Seehofer-Politik ein Ende zu haben schien und die Ampel mit Grünen, SPD und FDP, die ja gesagt ein liberales Aufenthaltsrecht sozusagen propagiert haben und auch einen Neubeginn Im Koalitionsvertrag hieß es Neuanfang in der Migrationspolitik. Es waren positive, also flüchtlingsfreundliche Maßnahmen angekündigt. Letztendlich ist davon nicht viel übrig geblieben. Wir haben diesen Chancenaufenthalt bekommen und ansonsten hat sich's einseitig verlagert, auch der Diskurs auf eine sogenannte Rückführungsoffensive. Rückführungsoffensive ist jetzt nun nicht gerade eine flüchtlingsfreundliche Maßnahme. Eins der zentralen Gesetze dieser Rückführungsoffensive, Scholz, war eben dann das Rückführungsverbesserungsgesetz, 27.02.24 in Kraft getreten. Ich hatte es gerade schon gesagt, das Gesetzgebungsverfahren hat kaum eine Frist zur Verbändebeteiligung geboten. Wir protestieren da auch regelmäßig, also geben dann sozusagen eine Stellungnahme verspätet ab und ansonsten Pressearbeit, dass man offensichtlich auf unsere Meinung keinen Wert legt. Damit meine ich jetzt nicht einzelne Juristen wie mich, sondern tatsächlich die Verbände, denen das ja zugeschickt wird vom Bundestag. Also das ist jetzt sozusagen Teil des normalen Gesetzgebungsverfahrens, ist aber nur pro forma. Die wesentlichen Schlimmerungen dieses Gesetzes, insbesondere Abschiebehaft, da wurde propagiert, dass sozusagen Straftäter schneller abgeschoben werden sollen. Auch das ist falsch. Dieses Gesetz betrifft schon nur ausreisepflichtige Menschen. Also alle Verschärfungen in der Abschiebehaft, die es gab, betreffen alle Ausreisepflichtigen und eben nicht nur Straftäter. Also Leute, die sich absolut nichts zur Schulde kommen lassen, außer hier zu sein und keinen Aufenthaltstitel zu haben, was jetzt erstmal noch keine Straftat ist, werden inhaftiert. Und das Ganze wurde wesentlich ausgeweitet und wir haben auch schon seit Februar einen immensen Anstieg an Abschiebungs- und vor allem an Abschiebehaft und vor allem an Überstellungsgewahrsam. Es gibt Abschiebungshaft, es gibt Sicherungshaft, das sind letztendlich juristische Begriffe. Also man kann es jetzt einfach, jetzt mal untechnisch gesprochen, Abschiebehaft. Also wenn man es jetzt genau, müsste man jetzt vielleicht detaillierter ausführen, aber insgesamt Menschen, die sozusagen, weil sie außer Landes geschafft werden sollen, deswegen inhaftiert werden, damit es besser funktioniert. Das war früher in diesen Fällen, wo man kaum gesetzliche Voraussetzungen braucht, auf 10 Tage begrenzt und das ist halt jetzt auf fast 30 Tage ausgeweitet worden. Andere Änderungen haben die Aufenthaltsbeendigung betroffen. Es sind Straftatbestände im Asylgesetz geschaffen worden, was, da gehe ich nochmal drauf ein, was ein erhebliches Problem auch für uns, also als Rechtsanwältinnen und als überhaupt Unterstützerinnen darstellen kann. Und was auch viel durch die Presse ging, eine Kriminalisierung von Seenotrettern. Das ist was, was ursprünglich die Grünen und auch die SPD sich auf die Fahnen geschrieben haben, gerade das nicht machen zu wollen, ist letztendlich drin. Dann gab es massive Kritik. Faeser hat nochmal nachgebessert. Allerdings ist es immer noch von der Tatbestandsebene her möglich, über diese Gesetzesverschärfung Seenotrettung zu kriminalisieren. Der Ausschluss soll lediglich über den sogenannten rechtfertigenden Notstand erfolgen. Es ist möglich, ich rechne auch jetzt nicht damit, dass es in nächster Zeit sozusagen zu einer massiven Kriminalisierung von Seenotrettern gibt, aber gleichwohl eine Verschiebung. Rechtfertigender Notstand heißt sozusagen, das Gesetz sieht eigentlich vor, dass es strafbar ist, was du tust, aber weil eine Notstandslage, die sozusagen eigentlich nicht vorgesehen ist, also dich zu einer Güterabwägung zwingt und dich dann quasi zwischen zwei schlimmen Sachen entscheiden musst, dann wird es gerechtfertigt, was du tust, obwohl es eigentlich falsch ist. Das ist so ein bisschen der rechtfertigende Notstand, untechnisch gesprochen. Und das heißt aber auch, es muss so eine Abwägung, es kann eine Abwägung stattfinden. Es ist nicht klipp und klar, dass es nicht strafbar, sondern abgewogen werden kann. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es momentan jetzt zu einer massiven Kriminalisierung von Seenotrettern kommen wird. Es wird ja auch nach wie vor noch durch die Bundesregierung gefördert, die Seenotrettung, die zivile Seenotrettung, also die großen Organisationen. Aber Salamitaktik. Die Gegenseite, und das sind jetzt gar nicht unbedingt nur die, die dieses Gesetz erlassen haben, weil sozusagen in den Fachausschüssen und vor allem bei den vorbereitenden Stellungnahmen hocken ja alle möglichen, die jetzt auch nicht unbedingt immer durch die Regierung ausgetauscht werden. Da wird sowas halt auch mit langer Hand immer wieder weiter versucht voranzubringen. Und das ist ein Schritt hin zur Kriminalisierung von Seenotrettern. Alles natürlich unter dem Deckmantel Schleusung bekämpfen, illegale Schleusung bekämpfen, aber auch bei den Schleusern, ja, das sind ja immer dann die Bösen. Man sagt ja immer gute Seenotrettung, böse Schleuser. Also in meiner Realität und auch wenn man dann Leute sozusagen in Strafverfahren vor Gericht vertritt, ist der Schleuser aber relativ häufig der Cousin, der sagt, na klar, fahre ich zur Grenze und hol dich ab. Bist du Schleuser? Ich habe eine Privilegierung für meine Familienmitglieder. Kann ich nicht bestraft werden, wenn ich meinen Bruder abhole? Ja gut, aber wenn der Bruder jetzt noch mit 3 Kumpeln unterwegs ist, die halt auch mit dabei sind und die mir vielleicht noch Spritgeld geben, da bin ich aber voll drin. Ja, dann bin ich einfach voll in der Strafbarkeit und bin ein krimineller Schleuser. Und das sind tatsächlich die Leute, die an der Grenze dann in Haft sitzen. Okay, jetzt nochmal im Detail die Ausweitung der maximalen Dauer des Ausreisegewahrsams, hatte ich gerade schon gesagt, von bisher 10 auf 28 Tagen. Dieser Ausreisegewahrsam, im Gegensatz zur Abschiebehaft, jetzt vielleicht mal dann doch im Detail, der Ausreisegewahrsam kann bereits angeordnet werden, wenn die gesetzte Frist zur freiwilligen Ausreise, also Asylverfahren, vorbei, abgelehnt, sie haben jetzt 30 Tage Zeit, das Land zu verlassen, so sind die Bescheide. So, diese 30 Tage, nachdem ich meinen Asylbescheid bekommen habe, die verstreichen. Dann sagen die Leute, ach, vielleicht will ich mir eine Ausbildung suchen, soll er möglich sein. Oder ich habe eine Freundin, wir wollen heiraten, ich muss jetzt aber noch einen Pass besorgen oder die Unterlagen vorlegen, damit wir heiraten können. All das ist vielleicht in 30 Tagen nicht möglich oder ich möchte die Härtefallkommission anrufen oder. Aber wenn diese 30 Tage vorbei sind, dann kann ich bereits Ausreisegewahrsam anordnen. Ich brauche nicht, wie bei der sozusagen strengeren Abschiebungshaft, eine sogenannte Fluchtgefahr. Ja, also ich brauche keine Hinweise, dass ich mich aktiv der Abschiebung entziehen will, sondern es reicht, wenn beim Ausreisepflichtigen die gesetzte Frist zur freiwilligen Ausreise um mehr als 30 Tage überschritten ist. Oder auch, wenn man meiner gesetzlichen Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen ist. Gesetzliche Mitwirkungspflichten, beispielsweise Ausländerbehörde sagt, du musst erscheinen, dann musst du erscheinen. Weiß der gar nicht warum, muss dann einfach erstmal erscheinen. Bitte unterschreiben Sie hier die folgende Belehrung, bitte legen Sie einen Pass vor. Sie können keinen Pass vorlegen, es langt uns nicht, dann fahren Sie jetzt bitte mal zu Ihrer Botschaft, weisen Sie uns das nach und. Und da gibt es eigentlich auch kein Maß, also sozusagen diese Mitwirkungspflichten, da kann immer mehr gefordert werden. Ja, wir können da umgehen, also wir können, wenn die Leute anwaltlich vertreten sind, aber das sind ja nicht alle. Und selbst da, die sind, dann ist es halt ein immenser Aufwand sozusagen für die Einzelnen und umgekehrt für die Behörde ein relativ geringer Aufwand zu sagen, du hast gegen deine gesetzlichen Mitwirkungspflichten verstoßen. Ja, damit bist du potenziell, kann man halt diesen Ausreisegewahrsam anordnen. Also ganz, ganz niedrigschwellige Anforderungen für diesen Ausreisegewahrsam. Das gab es früher auch schon, nur früher durfte der 10 Tage betragen. In 10 Tagen, wenn jemand keinen Pass hat, ist es sehr, sehr schwierig, Passersatzpapiere, PEP-Unterlagen zu beschaffen, eine Abschiebung tatsächlich in irgendeinen Staat zu organisieren. Da müssen ja Flüge gebucht werden, da muss jedenfalls eine Sicherheitsbegleitung hergestellt werden. Also müssen mehrere Behörden zusammenarbeiten. Funktioniert, aber ist ein Aufwand. In 10 Tagen schwierig, in 28 Tagen kriegen sie es hin. Und ergo, seit Februar, wumm, sprunghafter Anstieg des Ausreisegewahrsams. Ja, begründet wurde es damit, dass die bisherige Dauer von 10 Tagen für den praktischen Vollzug durch die Ausländerbehörden regelmäßig zu kurz sei. Man könnte es zusammenfassen, aufgrund von der ineffektiven Tätigkeit der Ausländerbehörden wird den Betroffenen die Freiheit entzogen. Das ist eigentlich der Grund für diese Ausweitung der Haft. Wir kriegen es nicht so schnell hin, deswegen müsste er jetzt halt länger in Haft sein. Abschiebehaft, also wir waren gerade beim Ausreisegewahrsam, jetzt die Abschiebehaft, die schwerwiegende Voraussetzungen hat, wurde aber auch verlängert von 3 auf 6 Monate. Bisher war es so, wenn man noch keinen Asylantrag noch nie gestellt hat und sich in Abschiebungshaft befand und dann einen ersten Asylantrag gestellt hat, dann hat das dazu geführt, dass dann konnte ich nicht in Abschiebungshaft mehr sitzen, bis sozusagen darüber entschieden wurde, das wurde jetzt abgeschaffen. Also auch bei der Asylerstantragstellung kann Abschiebehaft angeordnet werden und nicht erst, wenn ich das schon in Haft war. Analog dazu können Betroffene auch in Haft bleiben, wenn das Bundesamt im Rahmen von einem Asylfolgeverfahren zwar ein neues Asylverfahren durchführt, aber noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen hat. Langer juristischer Rede, vielleicht kurzer Sinn für euch. Immer mehr Betroffene werden immer länger in Abschiebehaft sein. Eine kleine Verbesserung gab es dann doch. Das haben wir Anwaltsverbände seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten gefordert. Und es ist endlich gekommen, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Also in Europa ist eigentlich ziemlich klar, Haft, Anwalt. Du sollst in Haft, du kriegst einen Anwalt. Das ist für uns so völlig selbstverständlich. Ich möchte mal einen Anwalt sprechen. Kennt ja jeder aus jeder Serie. Das gab es nicht. Das gibt es jetzt. Das ist eine tatsächliche Verbesserung. Einführung des Pflichtanwalts. Das heißt, Leute, die in Ausreisegewahrsam oder Abschiebehaft sollen, muss für die Anhörung ein Anwalt beigeordnet werden. Klasse. Wir haben ja auch viele Anwälte, die sich sozusagen in dem Rechtsgebiet auskennen. Und die Richter werden natürlich auch ganz dienstbeflissen immer gucken, dass sie den perfekten Rechtsbeistand organisieren. Nein, so ist es nicht. Die Richter sind in Not. Die haben Stress. Es gibt 3 Ermittlungsrichter in Nürnberg. In Nürnberg läuft es noch ganz gut. In anderen, wir hatten gestern bayernweites Vernetzungstreffen, haben gehört, dass es in München, von Passau will ich gar nicht reden, aber auch in Erlangen, so läuft, dass sozusagen die üblichen Strafpflichtanwälte sozusagen beigeordnet werden. Und das sind nun welche, die sind halt bekannt und beliebt bei den Ermittlungsrichtern, gibt wenig Probleme mit ihnen und vor allem sind es keine Migrationsrechtler. Und diese Materie ist verdammt kompliziert und ist permanenter auch europarechtlicher Rechtsprechung unterworfen, also sozusagen häufige Änderungen und ja, die Kollegen machen halt Strafrecht. Also sozusagen, es gibt natürlich Strafrechtskollegen, die sich jetzt dann auch weitergebildet haben, dann zu Fortbildungen organisiert, aber also bei vielen ist es halt dann ein reiner Verurteilungsbegleiter und die Richter haben meistens den Beschluss schon fertig und drücken nur noch auf Print. Aber ich will es nicht schmälern. Es ist ein echter Fortschritt, dass man diesen Pflichtanwalt sozusagen durchsetzen konnte. Und in vielen Fällen, wenn man bereits bei der Akte ist, also bei unseren Mandanten, wenn man dann von mir jetzt in Abschiebungshaft kommt und ich in der Akte stehe, dann muss ich auch telefonisch verständigt werden und bei der Anhörung dabei sein. Weitere Verschärfung in diesem Rückführungsverbesserungsgesetz, die Durchsuchung der Zimmer von Mitbewohnern von abzuschiebenden Gemeinschaftsunterkünfte. Früher sind die da reingerockert, wie sie wollen, und sagen, das ist überhaupt keine Wohnung, das ist ja nur so eine staatliche Unterbringung. Bundesverfassungsgericht, nein, natürlich ist das eine Wohnung. Die Leute wohnen da ja schließlich. Also gilt auch Artikel 13 Grundgesetz. Aber den Behörden schmeckt das nicht. Dann haben sie gesagt, na, wir durchsuchen ja gar nicht, wir betreten ja nur. Entschuldigung, ihr sucht eine Person. Und wenn ihr Bettdecken hochhebt, um zu gucken, ob da jemand drunter liegt, dann ist das verdammt nochmal eine Durchsuchung. Wieder, das ist verfassungswidrig. Dann haben sie da immer, also sie wollen doch so gerne. Und das Letzte, was jetzt sozusagen, also das Ganze ist, ich kann es nicht länger ausführen, das wäre ein eigener Vortrag. Dazu mal in der Hinterland-Magazin vom Flüchtlingsrat länger was dazu geschrieben. Zu den polizeilichen Großeinsätzen in Unterkünften, zu denen es regelmäßig kommt und was die natürlich dann, ja, da die Leute versuchen sich natürlich zu entziehen, und was die Polizei gerne hätte, wäre, dass sie in andere Zimmer reingucken dürfen, und das wurde jetzt halt auch geregelt. Das heißt, völlig Unbeteiligte, also die gar nicht abgeschoben werden sollen, können aber plötzlich nachts rums, USK rein, Tür auf, bumm, stehen im Zimmer, ist hier wer? Ist da nur der Mohammed oder auch noch der Ahmed, den wir eigentlich suchen? Das ist ein massiver Eingriff in Artikel 13 Grundgesetz, das Recht auf der Unverletzlichkeit der Wohnung. Das Vorgänger, sozusagen, also auch schon die alte Gesetzeslage, liegt noch bei Karlsruhe. Da wird irgendwann mal eine Entscheidung kommen. Jetzt hat sich die Gesetzeslage nochmal verändert. Kann gut sein, dass da auch nochmal Anpassungen erfolgen. Aber Stand jetzt ist, die Zimmer von völlig unbeteiligten und nicht betroffenen Leuten dürfen von der Polizei betreten werden. Mit massiven Folgen. Die Leute sind tatsächlich teilweise erheblich traumatisiert. Und wenn dann da so ein Rollkommando im Zimmer steht und dann jemand ausditscht, dann hat mal wieder die Scheiße, ne? Also das wird passieren. Das passiert ja jetzt schon. Parallel dazu Vereinfachung von nächtlichen Abschiebungen. Abschiebungen zur Nachtzeit sind unter gewissen Umständen möglich. 21 bis 6 Uhr, wenn die Rahmenbedingungen gegeben sind. Zum Beispiel nächtliche Abflugzeiten. Das reicht. Also es reicht quasi, der Flug geht halt um 3 Uhr, naja, müssen wir jetzt halt um 1 Uhr ins Zimmer rein. Pro Asyl hat sich dazu geäußert, es wird in Zukunft noch mehr nächtliche Abschiebungen geben als bisher. Die Deutsche Nationale Stelle zur Verhütung von Folter rät explizit davon ab, Abholungen für Abschiebungen nachts durchzuführen, insbesondere wenn Kinder betroffen sind, für die Abholung zur Nachtzeit zu Traumata führen könne, seine Abschiebung zur Nachtzeit ausnahmslos zu unterlassen. Mal sehen, wie die Praxis ist. Außerdem, überfallartige Abschiebungen werden auch zunehmen, weil keine Ankündigung mehr bei Personen, die sich in Haft befinden, erfolgen muss. Das war bisher so. Und auch Leute, die länger als ein Jahr geduldet sind, da musste die Abschiebung bis jetzt angekündigt werden. Ist auch gestrichen worden. Einzige Ausnahme, Familien mit Kindern unter 12 Jahren. Das Rückführungsverbesserungsgesetz hat außerdem das Auslesen von Cloud-Diensten und Datenträgern einschließlich mobile Endgeräte und Smartphones ausgeweitet. Steht zulässig, wenn die Asylantragstellerin nicht im Besitz eines gültigen Passes sind, was eigentlich fast die Regel ist. Schon allein, weil die Schleuser den Leuten die Pässe wegnehmen, weil sie verloren gehen, weil es aus irgendwelchen Gründen halt kein Pass da ist. In all den Fällen dürfen die Behörden in das Smartphone reingucken. Und ich meine, wir alle haben Smartphones. Unser Leben spielt sich häufig auf diesen Geräten ab. Es ist ein massiver Eingriff in die Privatsphäre der Leute. Und was dann dabei gefunden wird, wird natürlich auch alles verwendet. Gleichzeitig haben wir natürlich eine massive Ausweitung, beispielsweise der Möglichkeit, Ausweisungen vorzunehmen, wenn jemand ein Like an der falschen Stelle gesetzt hat. Unabhängig davon, dass diese, also da ging es jetzt um islamistische oder antisemitische Hintergründe. Ich möchte natürlich nicht das in Schutz nehmen, aber die Ausweitung und Möglichkeiten der Kriminalisierung bei gleichzeitiger Ausweitung der Kontrollbedürfnisse und dem erklärten Willen der Behörden, Rückführungsoffensive, das zu machen, wird auch zu massiven Rechteverletzungen bei Menschen führen. Betroffene sind verpflichtet, Zugangsdaten zum Auslesen der Daten zur Verfügung zu stellen. Für das Auslesen der Daten gibt es keine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Die besteht dann erst im zweiten Schritt, also für das Auswerten der gesammelten Daten. Auch hier behördliche Datensammelwut, riesige Datenbanken werden angelegt. Es geht um Policing und um Kontrolle der Betroffenen. Die sind ja auch alle nur ein Sicherheitsproblem. Das sind ja keine Menschen, das ist ja ein Sicherheitsproblem, das man einhegen muss. Das ist der zentrale Blick auf die Menschen. Das hat sich auch durch eine neue Bundesregierung nicht grundsätzlich geändert. Außerdem Strafbarkeit falscher Angaben im Asylverfahren. Es war schon immer strafbar, wenn ich die Behörden angelogen habe, um einen Aufenthalt zu erzwingen. Das ist nichts Neues, das war schon immer drauf gegangen. Aber es war auch völlig klar, im Asylverfahren, wenn da einer hockt, der seit einem Monat oder vielleicht erst seit 3 Wochen im Land ist und in seiner Anhörung halt was erzählt und vielleicht die Schleuser ihm was gesagt haben oder der gerade 18 geworden ist und der Onkel ihm gesagt hat, dann musst du das und das sagen. Also es war klar, das will man nicht kriminalisieren. Das war eigentlich im Asylrecht relativ unumstritten. Nun sind falsche Angaben im Asylverfahren mit Strafe bedroht. Das heißt, Leute, die gerade angekommen sind, wenig Ahnung vom Rechtssystem haben und da Falschangaben machen, machen sich damit strafbar. Damit droht zugleich eine Kriminalisierung von Beratungsstellen und auch Asylrechtsanwälten als mögliche Mittäterinnen. Wir haben ja die Möglichkeit der Mittäterschaft. Das heißt, wenn jetzt sozusagen der bei seiner Anhörung irgendwas erzählt, was nicht stimmt oder ein falsches Geburtsdatum angibt, und ich mache mir das ja teilweise zu eigen, wenn ich allein schon meinen ersten Schriftsatz hinschicke, also ich überlege jetzt gerade schon, da steht dann immer mein Mandant Doppelpunkt, Ahmed so und so, geboren am so und so. Das schreibe ich damit rein. Jetzt schicke ich das dahin. Wenn der mir jetzt in einem geschützten Rahmen des Anwaltsgesprächs sagt, hey, mit dem Geburtsdatum, das stimmt übrigens nicht, ja, dann habe ich mich jetzt eigentlich damit strafbar gemacht. Und vorher, gut, vorher hätte ich das vielleicht nicht gewusst, wenn er es mir nicht gesagt hat, aber das muss ich dann auch wiederum sozusagen belegen, dass ich es nicht gewusst habe. Also die Möglichkeit ist da, mich als Mittäter dieser Falschangaben im Asylverfahren dann auch zu bestrafen. Und außerdem wird letztendlich verlangt, dass ich dieses Verfolgungsschicksal, das der mir erzählt, auf Wahrheit überprüfe. Das geht überhaupt nicht. Also man hat überhaupt die Zeit überhaupt nicht dafür und beim Ehrenamtlichen auch. Und außerdem treibt das totalen Keil da rein. Also bis jetzt war es ja so, dass die zweifelnd in Frage stellen, das war die Gegenseite und wir konnten uns sagen, das, was du mir sagst, das ist richtig und das vertrete ich auch für dich. Das wird in Zukunft, soll auf jeden Fall erschwert werden. Mal gucken, wie wir darauf reagieren. Also das, aber es wird die Fälle geben. Am Anfang einzelne Empörungen, dann läuft sich was ein und so normalisiert sich dann auch im anderen Level. Außerdem längere Wartezeit für finanzielle und medizinische Leistungen, da eine Verschärfung bezüglich von Leistungen für Geflüchtete nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, bislang Wartezeit von 18 Monaten, bis man ungekürzte Leistung, uneingeschränkte Gesundheitsversorgung bekam. Jetzt wurde die Wartedauer auf 3 Jahre verdoppelt. Kurze Bewertung vielleicht, also Ampel, nicht die Verbesserung, die sich viele vielleicht erhofft haben, die mir gesagt haben, naja, FDP liberal, Grüne sowieso geflüchtetenfreundlich, SPD irgendwie sozial, naja. Also zum einen scheint in der Ampel immer noch der Irrglaube zu herrschen, dass die Bedienung eines rechten Diskurses nicht auch immer dem Original, also der Rechten nützt. Ist der gleiche Fehler wie so oft in der Vergangenheit. Man springt über das Stöckchen und meint sozusagen dann irgendwie so ein Wählerpotenzial für sich interessieren zu können. Das geht nicht so oft, die Leute wählen das Original. Zum anderen gibt es auch in den 3 genannten Parteien sehr wohl Leute, die auf Law and Order stehen und auf Kontrolle. Ich hatte es schon häufig gesagt. Und dann, das habe ich auch schon gesagt, im Feld der Migrationspolitik geht der Gegner sehr planvoll und strategisch vor. Empörungsdiskurse werden ganz gezielt genutzt. Und um, das ist wichtig, bestimmte Vorhaben, die bereits vorrätig sind, ausgearbeitet sind, in Gesetzgebungsverfahren einzubringen. Wir sind häufig mit Feuerwehreinsätzen beschäftigt, hatte ich auch schon. Außerdem auch Ampel oder alle, ja, die sozusagen, egal ob es Ampel oder Große Koalition vorher, alte Verwertungslogik, der Fachkräftediskurs ist eine Abkehr von einem humanitären Zugang. Also nicht an erster Stelle Asyl und Flucht und wir helfen aus sehr guten, weil historischen Gründen, brauche ich euch nicht erzählen, wie es sozusagen das Asylgrundrecht ins Grundgesetz geschafft hat, dass das eine Lehre aus dem Faschismus war. Und dann sagen viele, naja gut, aber jetzt mit diesem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, damit können wir schon vielen Leuten helfen und es ist ja immer noch besser als Seehofer und Eiding hilft's. Ja. Aber es ist ein Paradigmenwechsel da, wenn ich plötzlich dann wiederum der Nützliche und der Unnütze und insgesamt Europa, der Zeiger ist auf Abschottung und auf einer Zitadellenpolitik. Das ist auch Ausfluss der massiven Beschneidung von sozialen Rechte und der Unmut, der Verständliche, wird dann auf dem Rücken der Schwächsten, der Geflüchteten ausgetragen. Ich weiß, das ist alles ein bisschen nicht mehr so rechtlich, sondern politisch, aber wo bin ich halt? Es gibt eine Illusion, Migration und Flucht kontrollieren zu können. Das ist nicht so. Das werden sie niemals können. Da glaube ich, sie schaffen das nicht. Migration und Flucht, das ist wie Wasser. Das findet immer seinen Weg. Aber was sie machen können, ist, einzelnes Leben zur Hölle zu machen, die Leute kriminalisieren und sie insbesondere aus unserer Gesellschaft rauszudrängen, an den Rand der Gesellschaft marginalisiert, unsichtbar, kriminalisiert, entrechtet. Ausblick, viel mehr Menschen werden illegalisiert sein, viel mehr Menschen werden kriminalisiert werden. Das Ganze wird flächendeckend passieren. Wir haben in Deutschland bislang relativ wenig, sage ich jetzt mal, also es gab immer Illegale oder Leute ohne Papiere, aber verglichen mit anderen, auch europäischen Ländern, hat sich das in Grenzen gehalten. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren massiv zunehmen. Ich glaube, dass sich eine gesellschaftliche Linke darauf auch einstellen muss, Menschen zu versorgen, die völlig raus sind aus der Gesellschaft. Es wird natürlich mal versucht, die Leute wieder reinzubringen, sprich zu Papieren zu bringen, den legalen Status zu verhelfen, aber es wird viele geben, für die der Zug abgefahren ist und die trotzdem einfach hier sein werden. Das heißt halt dann sozusagen immer irgendwo zwischen Illegalität und Knast. Und gleichzeitig verengen sich die Spielräume für Organisationen und Institutionen, die diese Menschen unterstützen wollen, die ihnen helfen wollen. Das erleben wir überall. Sowohl was, dass irgendwie Gelder gekürzt werden, dass Stellen eingekürzt werden oder dass Maulkörbe angelegt werden, dass sozusagen die Drohung in der Kriminalisierung, ich hatte es gerade angesprochen, dass diese Falschabgaben entlohnt werden sollen. Ja, auf all das müssen wir uns einstellen und weitermachen. Trotzdem immer weitermachen.